was bleibt, muss uns doch reichen. So haben sie es gesungen, liebe Freunde, die Sänger einer christlichen Kabarettgruppe. Und sie wollten mit Häme entlarven das Pathos, von dem sie ausgingen, dass die Protestanten ihr großes Lied singen, das Reich muss uns doch bleiben. Und sie haben draus gemacht, was bleibt, muss uns doch reichen. War es denn immer ein falsches Pathos? Hohl? Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehört es, dass meine Eltern bleich vom Gottesdienst hier in der Johanneskirche nach Hause kamen. 1934 war der Gottesdienst gestört worden durch den SA-Trupp Stuttgart-West. SA hieß Sturmabteilung. Das waren Leute, die fürs Deutsche Reich eintraten, fürs Dritte Reich. Das sollte ein tausendjähriges Reich sein. Sie traten ein für eine deutsche Reichskirche. Und sie besetzten hier das Kirchengebäude. Und es war wie ein Wunder, als es hieß, die Johanneskirche ist wieder frei. Die Gemeinde hatte erlebt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Aber handgreiflich hatten sie auch erlebt, ein feste Burg ist unser Gott, das Reich, für das diese Sturmabteilungen eintreten wollten, das ganz andere Reich, das war ja schon nach 12 Jahren zu Ende. Das Reich muss uns doch bleiben, das Reich, in dem Jesus der Herr ist. Ich weiß gar nicht, ob Sie dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, in allen Versen, im Kopf und im Herzen abrufbar haben. Ab 1937 habe ich in den ersten Grundschuljahren drüben in der Johannesschule, ein paar Meter von hier, Krieg wurde sie zerstört. Die ersten Grundschuljahre, 1 bis 4, 220 Bibelworte gelernt, zum Teil unter narzisstischen Lehrern, und 21 Choräle, darunter auch Befiehl du deine Wege mit 13 Strophen. Wo lernen wir denn heute noch geistliche Lieder, dass sie in uns abrufbar sind? Ach, das braucht man doch nicht. Wir haben doch so schöne Liedblätter. Und in unseren Sälen gibt's Beamer. Da kann der Text an die Wand geschossen werden. Was brauchen wir es denn im Herzen? Beschwer doch nicht die armen Kinder in der Schule mit dem Auswendiglernen. Verstehen Sie, das ist die Stimmung einer geistlich-religiösen Magersucht. Wer je in seiner Familie ein magersüchtiges Glied hat, weiß, wie furchtbar das ist. Dass da ein Mensch ist, der nichts mehr zu sich nehmen will, der kaputt geht und sich dabei noch toll fühlt. Wir sind in der Christenheit in Deutschland merkwürdigerweise gestimmt auf das Thema Gemeindewachstum. Wir müssen die Außenstehenden erreichen und merken gar nicht, wie krank wir sind. Ist denn bei uns noch geistliche Kraft da? In der Reformation hat man gewusst, Martin Luther hat es gesagt in einer Gesangbuchzeile, Wir sind arg, sicher, träg und kalt, wir. Was bleibt, darf uns nicht reichen. Was ich Ihnen heute Abend weitergeben möchte, ist eigentlich nichts anderes als eine Variation über die große Ankündigung Gottes des Herrn. Siehe, so spricht der Herr. Ich will einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot und einen Durst nach Wasser, sondern ein Hunger nach dem Wort des Herrn. Alle großen Erweckungen fingen nicht an mit Programmen für Gemeindewachstum, sondern dass unter den paar Männern und Frauen, die Jesus gehören wollten, ein neues Verlangen aufbrach, ein Dürsten nach Gottes Wort. Was geblieben ist, darf uns doch nicht reichen. Ein junger Pfarrer hat es hier in württembergischen Kernlanden erlebt, dass ein Mitglied des Kirchengemeinderats ihm gesagt hat, Sie sprechen so viel von Jesus, Jesus, Jesus. Das ist zwar ganz gut für unsere Russlanddeutschen, aber für uns ist doch ein bisschen bigott. Es genügt doch, wenn Sie von Gott reden. Wenn das mitten in der Gemeinde Jesu, in der Kirche in Württemberg geschieht, Alarmzeichen, dass nicht bloß Mammut Beck Ausverkauf hat, sondern wir in unserer evangelischen Kirche Ausverkauf haben. Schon vor 250 Jahren hat das Johann Albrecht Bengel, der große Vater unserer schwäbischen Kirche, fast als Schreckgespenst, als schreckliche Möglichkeit vor sich gesehen. Er sagte, die evangelische Kirche ist nicht so geraten, wie Martin Luther sie wollte. Es werden in Zukunft ohne Scheu Gräuel und Laster getrieben werden von solchen, die sich Christen nennen. Und man wird in der Kirche gar nicht mehr unterscheiden wollen, was ehrlich ist und was schändlich ist. In klägliche Verachtung wird die Heilige Schrift kommen. Immer noch Johann Albrecht Bengel, der mit seiner großen Perücke. Jeder möchte die Schrift so verstehen, wie er gerade will. Und jeder möchte das tun, was er gerade will. Man wird nur noch Gott als den Schöpfer kennen wollen, nicht mehr Jesus als Erlöser. Und es wird dann nicht viel fehlen, dass man selbst mit Türken und Heiden sich verbündet. Vor 250 Jahren. Und dann hat Bengel gesagt, das Schlimmste wird sein, dass sich niemand drüber aufregen wird. Dass wir es als normal hinnehmen, ist doch Pluralismus, das muss doch auch gelten in der Kirche. Was bleibt, darf uns doch nicht reichen. Gott will einen Hunger uns senden. Uns, die wir zur evangelischen Allianz halten wollen, in Freikirchen, Gemeinschaften und Landeskirchen. Sollen Hunger aufbrechen. Selig sind, die hungert und dürstet. Wir Menschen sind ja so merkwürdig gebaut, dass wir in vielem im Lauf des Lebens immer lauer werden. Ich weiß nicht, ob es in Ihrem Leben ein Gebiet gibt, in dem Sie strenger gegen sich selber werden. Wir lassen in so vielem die Zügel schleifen, aber besonders im Religiösen. Das Einschlafen hat von allem Anfang an zur Kernmannschaft des Herrn Jesus gehört. Dass sie noch im Garten Gethsemane eingepennt sind, als sie hätten wach sein sollen. Ich habe einst im zerstörten Stuttgart den ungestümen Aufbruch evangelischer Jugendarbeit erlebt. Unsere Stuttgarter Jugendwochen an 20 Stellen der Stadt bis hin zur Jugendevangelisation mit Landesjugendpfarrer Klass im Zirkus Althoff. Was ist eigentlich daraus geworden? Was ist bei mir daraus geworden? Aus Ergriffensein wird sehr schnell Routine. Gleichgestimmt sein. Was Gott bei uns wecken möchte, ist ein neues Hungern nach Gottes Wort. Alles geistliche Leben beginnt damit, dass die, die Christen sein wollen, wieder neu anfangen, zu Hunger nach Gottes Wort. Die Reformation ist nicht von Martin Luther erfunden worden. 100 Jahre vor Martin Luther war hier im kleinen württembergischen Herzogtum der Graf Eberhard im Bad, Württembergs geliebter Herr. Der hat zu seinen Zeiten große Kirchen gebaut. In Tübingen, Schondorf, Marbach, Urach, in Erwartung eines neuen Hörens. Und er hat die Jesus People der damaligen Zeit, die Beginen aus Holland und die Brüder vom gemeinsamen Leben aus der Gegend von Köln geholt. Die sollten so etwas sein wie Appetizer, die sollten Appetit wecken. Ein Gelüsten nach Gottes Wort, Gluste, so sprechen wir. Ein Gelüsten, ich möchte wieder Gottes Wort hören. In der Freien Reichsstadt Biberach war in der Reformation so, dass die Landwirte aus der Umgebung vor der Kirche warteten während der Messe und die Priester kamen etwas ungehalten heraus. Warum kommt ihr denn nicht zum Gottesdienst? Antwort: Wir haben Hunger nach dem Wort. Nicht nach ein bisschen Religiosität und Frömmigkeit, wir haben Hunger nach dem Wort. Nach welchem Wort eigentlich? Nach ein paar religiösen Worten, die haben wir viel, das können wir. Nach welchem Wort? Nach ein paar Bibelworten, die Luther so kongenial, so tröstlich, so erhaben übersetzt hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ob wir nun leben oder sterben, eins der großen Worte, die Luther liebte, ob wir leben oder sterben, sind wir des Herrn, gehören wir dem Herrn. Aber ein Reden Gottes mit mir ist noch einmal etwas anderes. Dass man einen Hunger bekommt, lieber Gott, sag mir, wie es mit mir steht, nicht bloß mit meinem Körper, mit meiner Lebensdauer, sondern sag mir, wie du über mich denkst. Lass es mich wissen. Ich habe hier in der Stuttgarter Johannesgemeinde viel große Bibelworte, Predigten, geistliche Gedanken für mein Leben mitgenommen. Unglaublich dankbar dafür. Eine lebendige Gemeinde habe ich in den 25 Jahren meiner Jugendzeit hier erlebt. Christen, die mir Vorbilder waren fürs Leben. Aber all das war wie weggeschlagen, als es nur noch um die eine Frage bei mir ging: Habe ich mich denn würdig machen lassen der Auferstehung und des kommenden Reiches? Oder habe ich in Frömmigkeit gemacht? Das war so erhebend, war so schön, war so warm hier. Und die Frage, der Hunger war bloß: Lieber Gott, gib mir ein Wort. Und da bin ich bei der Morgenandacht in meinem Bibellesen auf dies eine biblische Wort gestoßen, das in der Bibel immer wieder variiert wird. Christus hat uns angenommen. Jesus nimmt Sünder an. Wo die einen preisgegeben werden, will er Menschen annehmen. Er hat uns angenommen zu Gottes Lob. Er nimmt mich endlich, mich armen Menschen, dem Leib und Seele bangen, mit Ehren an. Habe ich mir das nur eingeredet? Da war mir das Tröstliche im Marienhospital, dass die Schwestern ein Kruzifix angebracht haben. Da ist mir das deutlich geworden, was beim Weiblinger Sturmgesang der Reformation immer wieder gesungen wurde. Der Glaub sieht Jesum Christum an. Dieser Jesus, an den erinnert wird mit dem Kreuzeszeichen, der hat doch neben ihm den ganz Unwürdigen, den Verbrecher, der nichts mehr in seinem Leben gut machen konnte, mitgenommen. Du wirst mit mir sein. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie das Wort in mich hineingefallen ist und mich verändert hat. Ich möchte eigentlich mein Leben neu zählen von diesem Augenblick an. Und ich möchte Ihnen wünschen, uns allen: Herr, gib mir so persönlich dein Wort, gib mir ein Hungern, ein Lauschen auf dein Wort. Martin Luther hat sich so nach dem Wort Gottes gesehnt. Wir wissen es aus den Liedern, die er uns geschenkt hat. Denn so du Gott willst, das Sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Herr, wer kann vor dir bleiben? Ich kann auch nicht mal als Mönch vor dir bleiben. Viele, was in meinem Leben falsch gelaufen ist, was ich schuldig geblieben bin. Und dann hat er Gottes Wort zugeteilt bekommen: Ob bei uns ist der Sünde viel. Bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen, der auch mich erlösen wird aus meiner Schwermut, aus meinem Niedergeschlagensein, aus meiner Unwürdigkeit, der mich erlösen wird aus meinen Sünden allen. Das hat Luther unter Evangelium verstanden, nicht religiöse Reden. Die locken heute niemand mehr hinterm Ofen hervor. Aber hinter jeder Glastüre, ich garantiere es Ihnen, hier in unserem deutschen Land gibt es innerlich zerbrochene Menschen, die gerne etwas hören würden vom Erlöser Jesus. Evangelium ist eigentlich nicht das, was in Büchern steht, hat Luther gesagt, sondern ein Geschrei von der Gnade Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus erworben. Das wollte er hinausrufen in sein liebes Deutschland. Ach, lieber Gott, gib's doch, dass das noch einmal laut wird, glaubhaft von uns. Es genügt nicht, dass man sich evangelische Allianz nennt. Das muss glaubhaft deutlich werden, dass Evangelium. Der Glaube sieht Jesus Christus an. Unsere ganze Welt ist sinnlos, wenn es nicht eine elementare, übernatürliche Rettungsaktion gibt. Unsere persönliche Existenz ist sinnlos, unser Leben verpufft, wenn es nicht die Rettungsaktion Gottes gibt, die nach mir greift, nach Ihnen. Davon ist Gott ausgegangen, als er uns Jesus als Retter gesandt hat. Und als er uns ihn in der Auferstehung wieder zurückgegeben hat. Jesus ist Ihnen näher, als Sie sich vorstellen können. Wenn Sie heute Abend nochmal sagen, Jesus, er hört Sie und merkt, dass Sie ankoppeln wollen, einklinken wollen. Kann man eigentlich mehr wünschen, als dass der ewige Sohn Gottes, der Erlöser, sich um ein armes Leben annimmt? Kann man sich mehr wünschen? Ja, ich wünsche es Ihnen und wünsche es mir, dass wir noch einmal ganz neu einen Hunger bekommen wollen, uns von Gott einen Hunger geben lassen. Ich brauche dich, Herr Jesus, ich brauche dich. Lass mich dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr. Amen.